Free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Heute gibt es meine aller liebste Episode des Jahres, und zwar mein Rückblick auf das letzte Lesejahr. Falls ihr neu hier seid, wie läuft das Ganze ab? Ich schaue auf mein Lesejahr 2025 zurück, präsentiere euch Tops und Flops, ganz viele Statistiken. Ich erzähle euch nochmal was zu meinen Lesevorsätzen für 2026. Und wenn ihr bis ganz zum Schluss durchhaltet, gibt es auch noch die besten Versprecher des Jahres 2025, was ich auch immer sehr liebe, bei anderen zu hören, aber auch bei mir selber, ehrlich gesagt, finde ich immer mega witzig. Auf geht's mit den Statistiken. Die beliebteste Episode 2025 war Nummer 273, das ist mein Lesejahr 2024, mit 228 Downloads, gefolgt von Nummer 278, dem Lesemonat März 2025, mit 214 Downloads. Danach kommt noch Bücherreich Nummer 284, das ist der Lesemonat Juli gewesen, 2025, mit 195 Downloads. Insgesamt wurden meine Folgen 104.346 Mal angehört, das waren 9.013 Downloads mehr als letztes Jahr, da waren es nämlich, lag das Ganze insgesamt bei 95.333, das heißt, es ist seit Anbeginn der Zeit. Und das bedeutet, dass ich pro Monat 751 Downloads hatte. Da freue ich mich sehr drüber und ich freue mich auch, dass ihr weiterhin auch so alte Episoden sozusagen auch noch mithört. Vielen, vielen Dank. 138 Bücher mit insgesamt 59.635 Seiten habe ich im Lesejahr 2025 gelesen. Im Schnitt sind das 432 Seiten pro Buch, 11,5 Bücher pro Monat und 165 Seiten pro Tag. Das sind 5 Bücher und 540 Seiten weniger als im Vorjahr. Mein durchschnittliches 2025 Buch war aber circa 10 Seiten dicker als im Vorjahr. Auch für 2026 nehme ich mir vor, circa 120 Bücher insgesamt zu lesen und bin einfach über alles happy, was darüber hinaus noch klappt. Noch ein paar mehr Details, denn ihr liebt Statistiken, genau wie ich. 2025 war für mich das Jahr des Hörbuchs. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel man zum Hören kommt, wenn man alleine lebt. Somit habe ich dieses Jahr 103,5 Hörbücher gehört. Das sind 75% all meiner Titel, die ich 2025 gelesen habe. Im Vorjahr waren es noch 87 und damit 60,1%. Bei den E-Books habe ich genau wie im Vorjahr 3 gelesen, was aber durch die leicht geringere Anzahl an Büchern zu einem leicht höheren Prozentsatz von 2,2% führte. Im Vorjahr habe ich wie gesagt auch 3 gelesen und das waren dann 2,1%. Außerdem habe ich zu 31,5 klassischen Büchern gegriffen. Das macht 22,8% meiner Titel 2025 aus. Im Vorjahr waren es 53 klassische Bücher und 37,1%. Also man sieht die ganz klare Verlagerung Richtung Hörbücher. 38 Bücher oder Hörbücher waren Rezensionsexemplare. Das macht 27,5% aus. Im Vorjahr hatte ich 18 und das waren nur in Anführungsstrichen 12,6%. Ich hatte 2025 12,5 Leserunden. Das sind 10 weniger als im Vorjahr. Aber im Schnitt in jedem Monat eine, sind 9,1%. Und im Vorjahr waren es 23,5 und 16,4%. Fremdsprachige oder englische Bücher waren es dann größtenteils, habe ich 2025 18 Stück gelesen oder gehört. 13% sind das und im Vorjahr waren es 16 Stück, 11,2%. 2025 habe ich außerdem wieder permanent auf das digitale Angebot meiner Bibliothek zurückgegriffen und dort 70 Titel ausgeliehen. Das sind 50,7% und im Vorjahr waren es 63 Titel, auch schon nicht schlecht, 44,1%. Bedeutet, der Großteil meiner 2025 gelesenen oder gehörten Bücher stammt aus der Bücherei. Finde ich richtig cool. Knapp 74% der gelesenen Titel waren Reihentitel. Das war 2024 noch ein bisschen drunter. Das waren nämlich damals 61%. Davon waren 35% ein Reihenbeginn. Im Vorjahr waren das 40%. 31% die Reihenmitte. Das war im Vorjahr 32%, also nimmt sich nicht viel. Und 33% waren Reihenabschlüsse oder aktuellste erschienene Teile. Im Vorjahr waren das 28%. Und ich muss sagen, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, dass maximal ein Drittel erste Teile sein sollten, bin ich hier trotzdem sehr stolz auf mich, dass so viele wirklich Reihenmitte oder auch Reihenabschlüsse oder aktuellste Teile waren. Denn eigentlich habe ich mir vorgenommen, erstmal wirklich Sachen zu beenden und dann mit anderen Sachen weiterzumachen. Klammer auf, ich habe mir für 2026 noch eine weitere Kategorie sozusagen bei den Reihen überlegt. Denn es gab jetzt einige Reihen, wo ich den ersten Band gelesen habe und wo ich gemerkt habe, die Reihe sagt mir eigentlich per se nicht zu. Und das ist dieses Jahr noch in den Reihenanfängen gelandet, in den Prozentzahlen sozusagen. Aber nächstes Jahr werde ich das als Reihenabbruch dann quasi vermerken und nicht mehr unbedingt als Reihenbeginn. Denn für mich ist es dann ja nicht mehr der Reihenbeginn, sondern ja, es war der erste Band, aber die Reihe sagt mir allgemein nicht zu. Insofern ist es jetzt nichts, was ich dann angefangen habe und was sozusagen dann, wo dann die ganze Reihe offen auf dem Stapel ungelesener Bücher liegt, wenn man so möchte. 84% meiner gelesenen Titel waren von Autorinnen, 14% von Autoren und 2% gemischt. 27% waren frisch 2025 erschienen, 22% aus dem Jahr 2024 und 13% aus dem Jahr 2023. Ich habe also wieder viele neuere Bücher gelesen, anstatt den alteingesessenen Sub zu minimieren. Das zeigt sich auch im Erreichen meiner Leseziele leider. Der lesereichste Monat nach Anzahl war der August und der Oktober 2025 mit je 16 beendeten Titeln. Mit je 7 beendeten Büchern war der Februar und auch der März die am wenigsten lesereichsten Monate. Von der gelesenen Seitenzahl her war der Oktober 2025 mit 6.004 Seiten Vorreiter, gefolgt vom Juli mit 5.968 gelesenen Seiten. Im Februar kam ich zum Beispiel nur in Anführungsstrichen auf 2.977 Seiten. Das Erreichen meiner Leseziele 2025, also ein kleiner Rückblick auch nochmal auf die Leseziele. Meine Subabbauziele habe ich mal wieder nicht erreicht. Die haben gelautet, bei den Büchern wollte ich auf maximal 125 ungelesen Bücher kommen und bei den Hörbüchern auf maximal 40 ungehörte Hörbücher. Meine Subhöhen lagen am 31.12.2024 bei 161 Büchern, 61 Hörbüchern und 91 E-Books, also insgesamt 313 Titeln. Am 31.12.2025 liegen sie bei 142 Büchern, 65 Hörbüchern und 79 E-Books. Das sind insgesamt 26 Titel weniger als im Vorjahr, worauf ich sehr stolz bin. Ich hätte auch noch besser abgeschnitten, hätte ich nicht die Inspektor Gamache-Reihe mit seinen 16 Titeln, glaube ich, im Sommer dazu geholt. Besonders freue ich mich darüber, dass ich durch das Hören von Hörbüchern viele haptische Bücher vom Stapel ungelesener Bücher befreien konnte und dort somit 19 Titel weniger habe als noch ein Jahr zuvor. Kleine Schritte, aber immerhin sind Schritte. Von den 12 für 2025 Büchern habe ich alle gelesen oder gehört. Einen einzigen Titel habe ich nach über der Hälfte allerdings auch abgebrochen. Die Subsenioren habe ich bis auf einen Titel nicht gelesen. Zusammen mit 6 neuen Subsenioren werde ich die mit ins Jahr 2026 nehmen. Von den Reihen, die ich 2025 beenden oder weiterlesen wollte, habe ich dieses Jahr von 10 geplanten 3 beendet und 5 weitergelesen. Das finde ich einen guten Schnitt. 2025 habe ich im Lesegarten bei einer großen Jahreschallenge à la Bingo mitgemacht. Ich hatte nur 2 Bingos, obwohl ich 91 Felder gefüllt habe. Und auch bei einigen Monatschallenges. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Also ich sag mal, die Leseziele 2025 sind zu 3/4 erfolgreich umgesetzt worden. Was habe ich denn für Lesevorsätze 2026? Folgende Ziele setze ich mir da. Einmal für den Subabbau. Ich meine, wie gesagt, immerhin von den 26 Titeln, die ich im Jahr 2025 von meinen Subs abgebaut habe, waren 19 Bücher. Ja, teilweise als Hörbuch weggehört, aber wie gesagt, das Resultat ist für mich ausschlaggebend. Da ich in den letzten Monaten wirklich wenig neue Titel gekauft habe, ist es nicht unrealistisch, 2026 endlich mal richtig abzubauen. Von 142 haptischen Büchern möchte ich bis Ende 2026 auf maximal 120 ungelesene Bücher kommen. Außerdem würde ich gerne die Hörbücher auf maximal 30 ungehörte Hörbücher reduzieren. Dabei werde ich weiterhin massiv meinen haptischen Sub durch Bibliothekshörbücher reduzieren. Das klappt ja eigentlich sehr gut. Wenn ich dann die E-Books noch von 79 auf 70 reduziere, hätte ich einen Sub von insgesamt 220. Das wäre doch schon mal ein großer Schritt in Richtung unter 150. Bei den Subsenioren, der Sub muss jünger werden. Irgendwann würde ich auch super gern einfach mal nach Lust und Laune lesen, was gerade erscheint oder schon ewig auf meinem Wunschzettel steht. Da habe ich nämlich auch noch eine ellenlange Liste, wo ganz viel von in der Bücherei auch sehr spontan ausleihbar wäre. Beherrsche ich mich aber immer, weil ich habe ja noch so viel auf dem wirklichen Stapel, der hier rumliegt. So, daher sage ich den insgesamt 12 ältesten Titeln meines Stapels ungelesener Bücher den Kampf an. Das sind Dark and Shallow Lies von Seichten Lügen und Dunklen Geheimnissen von Ginny Meyer-Saint aus März 2022, Erbin der Dunkelheit aus der Schattenthronreihe von Beryl Keribar, auch März 2022 zu mir gestoßen, Ein gefährliches Vermächtnis aus der Knights-Reihe von Lena Kiefer, im April 2022 zu mir gestoßen, Sense of Danger aus der Section 47-Reihe von Jennifer Estep aus dem Mai 2022, Falling in Love Was Not the Plan von Michelle Quatsch aus dem Juni 2022 und Die Gilde der Schatten von Nicole Gostek aus Februar 2022. Das sind auch genau die ich 2025 nicht geschafft habe. Und dann kommen noch weitere 6 hinzu. Erstens Ein gnadenloses Schicksal aus der Knights-Reihe von Lena Kiefer aus April 22, das ist der 2. Band. Dann Shadowland von Rainer Wegwerth aus August 2022. Blühender Verrat aus der Springstorm-Reihe von Marie Grashoff aus Mai 2022. Interspace One von Andrea Suchanek aus September 2022, Ahnenmond aus der Emerald Witches-Reihe von Laura Labas aus September 2022 und Bringerin des Lichts aus der Schattenthron-Reihe von Biril Keribar aus September 2020 und der zweite Band aus der gleichen Reihe. Beziehungsweise ist, glaube ich, eine Dilogie, damit ist es also abgeschlossen. Reihen, die ich 2026 beenden oder weiterlesen möchte. Hier kommt jetzt gleich ganz, ganz viel weiterhin. Weiterhin Harry Hole von Joe Nesbø ab Band 5 diesmal. Weiterhin The Diviners von Libba Bray ab Band 2. Das habe ich letztes Jahr nicht weiterverfolgt tatsächlich. Weiterhin David Hunter von Simon Beckett. Nun ab, oder zumindest Band 4, der ist noch auf dem Stapel. Und je nachdem, ich glaube nicht, dass ich das großartig weiterverfolgen werde. Weiterhin Red Rising von Pierce Brown ab Band 2 weiterhin. Vielleicht breche ich aber auch ab. Also ich muss echt gucken, ich fand Band 1 ganz, ganz unterirdisch, wo mir da so vorgeschwärmt wurde von einer Booktuberin, der ich wirklich vertraue und die einen ähnlichen Lesegeschmack wie ich habe. Deswegen, wenn hier jetzt der Knoten in Band 2 nicht platzt, dann breche ich ab. Ich habe zwar die anderen, glaube 3 weitere Bände noch auf dem Sub, aber ist mir wurscht. Weiterhin die Inspector Gamache-Reihe von Louise Penny ab Band 10. Ich habe tatsächlich geschafft, 9 Bücher davon in 2025 durchzukloppen. Weiterhin die Chroniken von Solaris von Elise Kova. Ich habe nur noch den 5. und letzten Band zu lesen. Schiebe ich schon viel zu lange vor mir her. Und neu die Dark Swan-Reihe von Richelle Mead. Bei den privaten Subabbau-Challenges, die ich im Lesegarten mit betreue, gibt es 2026 auch wieder eine Jahres-Challenge, für die ich mich angemeldet habe. Und zusätzlich werde ich immer mal wieder nach Lust und Laune bei den Monats-Challenges mitmachen, wenn es mir zu viel wird. Oftmals ist es nicht so einfach zu vereinbaren, alles miteinander. Deswegen werde ich das wahrscheinlich seltener machen, aber wenn ich mal Bock drauf habe, dann mache ich das. Und dann gibt's natürlich noch die 12 für 2026. 15 von euch haben abgestimmt, welche Bücher von meinen Subs, Bücher, Hörbücher und E-Books ich lesen soll. Wenn ihr die dazugehörige Episode, in denen ich die Titel im Detail vorstelle, anhören möchtet, die ist 2025 noch erschienen, als eine der letzten Folgen. 12 Titel und 12 Subsenioren sind schon eine Hausnummer für mich. Es wird also eine kleine Herausforderung, wirklich alle 24 Titel von meinen Lesevorhaben dann auch 2026 zu lesen. Das sind die 12 Titel, die ihr mir für 2026 ausgesucht habt. Erstens Verwesung aus der David Hunter-Reihe von Simon Beckett. Zweitens PS Ich liebe dich von Cecilia Ahern. Drittens The Fourth Monkey aus der 4MK-Thriller-Reihe von G.D. Barker. Viertens Wo die Spuren aufhören aus der Inspector Gamache-Reihe von Louise Penny. Fünftens Der Tag bricht an aus der Die Tribute von Panem-Reihe von Suzanne Collins. Sechstens Sturmtochter aus der Dark Swan-Reihe von Richelle Mead. Siebtens Jurassic Park aus der gleichnamigen Reihe von Mike Crichton. Achtens Der Erlöser aus der Harry Hole-Reihe von Jo Nesbø. Neuntens Der Übergang von Justin Cronin. Zehntens Auf dich war ich nicht vorbereitet von Annabelle. Elftens Wie is for Virgin aus der gleichnamigen Reihe von Kelly Oram. Und zwölftens Mit Rosen bedacht von Jennifer Benkow. Kommen wir nun zu meinen Flops 2025. Oh, und da habe ich einige, wo ich wirklich für meine Verhältnisse ins Klo gegriffen habe, die mir wirklich gar nicht gefallen haben. Wir starten mal mit der Ravenhall Academy Dilogie, bislang jedenfalls von Julia Kuhn. Mochte ich wirklich leider gar nicht. Es geht um eine Hexe, eine junge Hexe, die nicht wusste, dass sie eine Hexe ist, die dann an so eine Schule kommt. Es gibt ganz viele Verschwörungen und böse Menschen und es war aber alles irgendwie unrealistisch und auch nicht gut geschrieben. Teilweise wurde auch dann die Hündin, die da immer mit ihr zusammen ist, permanent als Hundelady betitelt. Also da hätte man echt ein Trinkspiel draus machen können. Ich fand es einfach leider nicht gut geschrieben und auch so handlungstechnisch und so weiter. Konfliktmäßig ganz nicht mein Fall, sagen wir es mal so. Holding the Reins von Paisley Hope war ein Rezensionsexemplar und ich fand es leider ganz, ganz unterirdisch. Ich fand, es war wirklich wie so ein billiger Porno, der aber auch genau gar keine Handlung hatte, keinen Konflikt hatte, nichts in die Richtung. Und da geht es irgendwie um eine junge Frau, die eine Beziehung beendet und dann zu ihren Eltern bzw. zu ihrer Mutter zurückzieht und da dann ja im Endeffekt eine Affäre oder eine Liebesbeziehung eingeht mit ihrem Quasi-Bruder, also mit dem Freund ihrer Älteren, meine ich, Brüder, der seine Eltern irgendwie verloren hat oder weiß ich gerade nicht mehr, was mit denen war. Jedenfalls hat ihre Familie den quasi zu sich aufgenommen, wenn man so möchte, und immer unter die Fittiche genommen. Und das geht ja aber gar nicht, weil er ist ja quasi der Bruder. Okay, dafür haben sie sich aber sehr unsubtil verhalten, muss ich sagen. Also war gar nicht meins. Die Dreamland Billionaires Trilogie von Lauren Asher, leider auch nicht meins gewesen. Ich habe so schöne Ausgaben davon gekauft und habe sie dann aber alle als Hörbuch gehört. Und auch da wieder, es war, zum einen ging es gegen meinen emanzipatorischen Ansatz, ehrlich gesagt, weil es war so richtig irgendwie Heimchen am Herd. Und meistens ist er irgendwie der, also weil er ist auch superreich, ne, das sind irgendwie so drei superreiche Brüder, die von ihrem Großvater, der aber eigentlich ein ganz netter war, so nach dem Motto vor seinem Tod irgendwie ins Testament geschrieben bekommen haben, dass sie bestimmte Aufgaben erledigen müssen, die natürlich perfekt zu ihren aktuellen Lebensumständen passen. Der eine muss irgendwie heiraten, bevor er sein Erbe antreten kann. Der nächste muss irgendwie eine neue Attraktion in diesem Disneyland-ähnlichen Park da irgendwie machen und so weiter und so fort. Und das führt halt bei allen dreien dazu, dass sie innerhalb kürzester Zeit ihre große Liebe finden. Die Enden waren alle super puderzuckrig, also völlig überkitscht. Und auch währenddessen, wie gesagt, es waren sehr irgendwie immer so Grumpy meets Sunshine, aber zu grumpy für mich. Ich weiß nicht, das waren irgendwie so Typen, die halt super verwöhnt und super egozentriert waren und gleichzeitig aber schmelzen sie dann bei der Frau immer dahin und so. Und es war einfach unrealistisch und wie gesagt, viel zu kitschig für mich. Sehr schade fand ich auch, dass ich die The Summer I Turned Pretty Reihe von Jenny Han nicht mochte. Die habe ich im Sommer gehört, unter anderem während ich Radausflüge gemacht habe und das Balkonsicherheitsnetz für meine Katzen aufgebaut habe. Und ich muss auch sagen, den ersten Band fand ich noch ganz gut. Ich habe tatsächlich auch wieder eine wunderschöne Ausgabe gekauft gehabt, so ein Sammelband mit allen dreien drin, hab aber alles wieder über die Bücherei gehört. Und Band 1 fand ich auch noch ganz gut. So, und Band 2 und 3 fand ich einfach nur noch schlimm. Also von dem Schreibstil hier deutlich besser als manch andere von den Flops, die ich jetzt hier genannt habe. Gleichzeitig aber so ein blödes Hin und Her und Vor und Zurück. Da geht es halt um so ein junges Mädel, was mit der besten Freundin ihrer Mutter immer zu so einem Strandhaus fährt und dort ihre Sommer verbringt. Auch so ein bisschen privilegiert, sag ich jetzt mal. Und da gibt's dann eben die zwei Söhne von der besten Freundin der Mutter, die, als sie älter wird, dann steht sie zwar quasi zwischen den beiden. Und eigentlich liebt sie eigentlich immer nur den einen, aber dann fängt sie irgendwann mit dem anderen auch was an, weil der andere sie nicht will, so nach dem Motto. Und boah, ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und es waren auch eigentlich alle blass, bis auf die drei an Charakteren. Das finde ich auch schon immer nicht so schön. Und wie gesagt, es ging halt nur darum, mit wem jetzt. Und das war mir einfach zu dünn als Handlung, muss ich sagen. Nochmal, es war jetzt nicht unglaublich schlecht geschrieben in dem Sinne, aber belanglos. Ich fand es einfach sehr belanglos. So, jetzt wenden wir uns aber den schönen Dingen des Lebens zu, und zwar meine Tops 2025. Da kann ich zum einen nennen die Insel der 1000 Leuchttürme von Walter Mörs. Das war ein Rezensionsexemplar und ich habe es so gefeiert, wirklich. Es war wieder so ein Fantasiefeuerwerk im norddeutschen Raum, quasi auf einer fantastischen Version von Norderney. Großartig. Der Humor, die Intelligenz, die dahinter steckt, dieses auf die Schippe nehmen von so norddeutschen Geflogenheiten, indem man das quasi weiterspinnt und da was Fantastisches draus macht. Es war großartig, wirklich. Ich habe es sehr gefeiert, sehr genossen. Ein relativ langes Hörbuch, was gar keine Längen für mich hatte, muss ich sagen. Ich habe das so gerne gehört. Das kann ich sehr empfehlen. Eine ziemliche Überraschung war für mich die unerhörte Reise der Familie Lawson von T.J. Klune. Ja, ich habe von dem schon was gelesen und fand es auch gut mit der Insel der, magisch begabten Kinder. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ihr wisst, welches ich meine. Bei diesem fand ich irgendwie die Handlungsbeschreibung so völlig wirr, aber er hat es wirklich geschafft, mich abzuholen. Ich finde, T.J. Klune schreibt immer sehr positiv, inklusiv und wirbt einfach damit für mehr Toleranz. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also seine Geschichten appellieren an die Menschlichkeit. Das hier war jetzt mehr oder weniger so eine Art Neuinterpretation von Pinocchio, wenn man so möchte. Denn es geht hier um den letzten lebenden Menschen, der versteckt wird und versteckt unter Robotern aufwächst im Wald. Hat eine ganz beschauliche Kindheit eigentlich. Und seine besten Freunde sind eben auch Roboter. Und er wird dann von einem Roboter auch aufgezogen. Und eines Tages findet er einen im Schrotthaufen sozusagen, der ursprünglich mal ein Soldatenroboter war oder so ein Killerroboter quasi, und sie programmieren ihn aber um und es entsteht auch so eine kleine Liebesgeschichte und sie haben auch eine Mission und so. Also es hat einfach alles gepasst. Die Charaktere haben gepasst, die Weltenbildung hat gepasst und auch die Handlung war irgendwie spannend und überzeugend und dementsprechend, wie gesagt, einfach so diese positive Botschaft, die da auch aus allen Ritzen rausleuchtet, fand ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ein weiterer Top-Titel aus 2025 war für mich Mr. Wrong Number von Lynn Painter. Das war ein Rezensionsexemplar und es war der erste Teil von einer Dilogie, wo ich den zweiten Band vor ein paar Jahren gehört habe und fand den so ganz gut, sag ich jetzt mal. Ah, den fand ich noch besser. Oh mein Gott, es war so lustig. Da geht's um eine Frau, die halt ziemlich verpeilt ist und die schreibt, ohne es zu wissen, mit dem besten Freund ihres Bruders. Und auch da entwickelt sich halt einfach was. Und es ist einfach, wie die beiden sich irgendwie ausgetauscht haben. Diese Schlagabtäusche fand ich super lustig. Sie ist, wie gesagt, völlig verpeilt. Sie setzt auch irgendwie ihr Apartment in Brand. Und deswegen muss sie irgendwie bei ihrem Bruder da noch irgendwie einziehen und so. Ganz witzig. Ich glaube, er weiß sogar, dass sie es ist und verrät es ihr aber nicht oder so. Und naja, es ist halt eher Romantik in die Richtung. Das heißt, es ist jetzt nichts literarisch Hochwertiges, was total bahnbrechend ist, aber es hat mich einfach unfassbar gut unterhalten und hat mir einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Dasselbe gilt auch für Seven Years From Now von Ashley Poston, ebenfalls ein Rezensionsexemplar. Und ich mag grundsätzlich auch das Thema Zeitreisen total gerne. Und hier ist es so, dass ein mysteriöses Apartment, also die Protagonistin erbt ein Apartment von ihrer Großmutter. Und die hat sie vorgewarnt. Sie sagt, da kann es manchmal sein, dass du Zeitsprünge machst, wenn du diese Wohnung betrittst und kriegst quasi bis dann 7 Jahre früher unterwegs, meine ich. Und das passiert ihr tatsächlich auch und sie lernt jemanden kennen, der in dieser Wohnung zur Zwischenmiete wohnt. Und er ist natürlich auch erstmal völlig irritiert, so warum taucht die hier auf und hat einen Schlüssel und wohnt hier irgendwie auch. Und die beiden lernen sich kennen und es entsteht eine Liebesbeziehung, aber hat das Ganze auch irgendwie Substanz, weil wie gesagt, sie sind ja 7 Jahre auseinander und in 7 Jahren kann natürlich auch super viel passieren im echten Leben sozusagen, in der normalen Zeitleiste. Das fand ich tatsächlich einfach sehr berührend. Es war nicht unbedingt so dieses Witzige, sondern wirklich was fürs Herz. Also ganz, ganz toll gemacht und hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Unter anderem auch, weil die Protagonistin Lektorin war und somit relativ viel mit dem Buchwesen sozusagen zu tun hat. Das fand ich auch mal sehr interessant, muss ich sagen. Und hat mir deswegen sehr gut gefallen. Weiterer Top-Titel des Jahres war 22 Bahn von Caroline Wahl. Das muss ich, glaube ich, niemandem großartig erklären. Das ist ja wirklich das meistgelesene Buch irgendwie 2025 von allen Personen. Aber ja, ganz grob gesagt geht es um zwei Schwestern und die wohnen in einer ungünstigen Situation. Die ältere Schwester möchte sich quasi lossagen und ihr eigenes Leben anfangen, selbstbestimmt zu leben, ist auch sehr klug und kriegt eine Doktorandenstelle angeboten. Allerdings müsste sie dafür ausziehen und ihre Schwester zu Hause alleine zurücklassen. Und dann steht sie sehr im Zwiespalt, ob sie das machen soll oder nicht. Und es wird auch noch parallel ihre Vergangenheit im Endeffekt aufgemacht, wo ein Mitschüler gestorben ist und auch das muss sie erst noch verarbeiten. Ich fand es total gut, ich fand auch den Film total gut, den habe ich mir auch noch angeschaut. Also ein sehr gutes Buch, wie ich finde. Auch mal ein bisschen was literarisch Hochwertigeres, was ich ja sonst nicht so viel lese. Deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Und mein absoluter Top-Titel des Jahres 2025 war Problematic Summer Romance von Ellie Hazelwood. Gott, das habe ich ja 2 Mal hintereinander gehört. Also ich fand das dermaßen gut. Könnt es auch nochmal hören direkt, ich sag's euch, wie es ist. Bisher von Ellie Hazelwoods Büchern das, was mich am meisten angesprochen hat. Ich fand es sehr gut ausbalanciert, denn es geht hier ja um 2 Protagonisten, die einen ziemlichen Altersunterschied haben und aus diesem Grund mauert im Endeffekt der Protagonist auch und möchte eigentlich ja sie nicht dazu zwingen, in Anführungsstrichen, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Er ist der Geschäftspartner von ihrem älteren Bruder und auch ein guter Freund von ihrem älteren Bruder und wie gesagt, ein relativ großer Altersunterschied und sie kämpft halt irgendwie dafür, dass er sich dann trotzdem zu der Beziehung bekennt und ob das gut geht oder nicht, das müsst ihr dann selber lesen oder hören. Kommen wir zu meinen sehnlichst erwarteten Neuerscheinungen 2026. Ich muss sagen, da habe ich noch gar nicht so viele tolle neue Bücher auf dem Zettel, weil ich mich ja auch mit den Neuzugängen ein bisschen zurückhalten möchte dieses Jahr, um wirklich mal abzubauen. Trotzdem finde ich die folgenden Bücher bisher interessant. Ich habe auch, muss ich sagen, noch nicht wahnsinnig viele Vorschauen durchgeblättert, aber das sind jetzt erstmal ein paar Titel, die ich 2026 sehnlich erwarte. Die Reihenfolge folgt ganz grob dem Erscheinungsdatum. Die Haushitterin von Emily Rudolph. Und darum geht's. Cecilia arbeitet als Haushitterin und hangelt sich von Auftrag zu Auftrag. Nach dem Tod ihrer Mutter hat sie den Boden unter den Füßen verloren, kann nicht einmal mehr ein WG-Zimmer bezahlen. Nun wird sie an der Villa der einflussreichen Familie Waldner abgesetzt, einsam gelegen auf einer winzigen Ostseeinsel. Die perfekte Idylle, die perfekte Falle. Denn Cecilia ist nicht zufällig hier. Eine machtvolle Anziehung verbindet sie mit Johannes Waldner, dem Sohn des verstorbenen Besitzers. Während Cecilia sich noch allein im Haus wähnt, machen sich 4 Menschen auf den Weg zur Insel. Mit dunklen Geheimnissen und eigener Agenda. Aber würden sie dafür auch töten? Das Signal von Ursula Poznanski. Gefangen im eigenen Haus. Bei einem Unfall verliert die junge Innenarchitektin Viola Decker ein Bein. Und plötzlich besteht ihre Welt nur noch aus Hindernissen. Zwar kümmert ihr Mann Adam sich rührend um sie, mit dem barrierefreien Umbau ihres abgelegenen alten Hauses scheint er es allerdings nicht eilig zu haben. Viola sitzt buchstäblich im Erdgeschoss fest, alleine mit einer wortkargen Pflegerin, von der sie sich ständig überwacht fühlt. Und immer wieder verschwinden wichtige Dinge aus Violas Reichweite. Um nicht lange danach suchen zu müssen, stattet sie mit winzigen GPS-Trackern aus. Als Adams Verhalten sich zu ändern beginnt und er immer häufiger spät nach Hause kommt, beginnt sie heimlich auch ihn zu tracken und entdeckt schon bald beunruhigende Muster. Offensichtlich belügt er sie über seinen Tagesablauf. Und nicht nur er. Warum? Mit jedem Tag und jeder Lüge wächst in Viola ein furchtbarer Verdacht. 21 Tage zum Verlieben von Leah Lewis. Ellie glaubt nicht an die große Liebe, sie analysiert sie lieber mit wissenschaftlicher Präzision. Als sie nach einem langen Forschungsprojekt erschöpft in ihre Heimat London zurückkehrt, stellt sie entsetzt fest, dass sie auf dem Flug ihr Handy mit ihrem Sitznachbarn vertauscht hat. und dass dieser Unbekannte niemand Geringeres als Milo Ford war, der charmante Filmstar und wandelnde Inbegriff von Romantik. Kurzerhand beschließen die beiden, das digitale Leben des anderen zu übernehmen, bis sie zurücktauschen können. Denn Milo ist in den rumänischen Bergen, ohne Kurierdienst, ohne eine Möglichkeit, sich zu treffen für die nächsten 21 Tage. Doch während sie sich durch fremde Nachrichten, intime Einblicke und unerwartete Offenbarungen navigieren, wächst eine Verbindung, die keiner von beiden kommen sieht. Hört sich, finde ich, richtig süß an. Dungeon Crawler Carl und Carls Doomsday Scenario aus der gleichnamigen Reihe von Matt Dinneman. Hier lese ich mal nur den ersten Inhalt vor. Arschwitzig, einfallsreich und absolut suchterzeugend. Der legendäre Lit-RPG-Fantasy-Serie um Dungeon Crawler Carl und die Perserkatze Princess Donut gibt es endlich auf Deutsch. Willkommen im Dungeon. Entertainment ist Pflicht. Überleben nicht. Das Leben ist nicht fair. Erst wird Karl von seiner Freundin sitzen gelassen und dann muss er mitten in der Nacht in Boxershorts und Lederjacke raus, um ihre Katze Princess Donut zu retten. Noch unfairer wird es, als er von außerirdischen Invasoren gezwungen wird, an einer sadistischen intergalaktischen Spielshow teilzunehmen. In einem Dungeon voller Fallen, explodierender Goblins, drogendealenden Lamas besteht sein Leben von nun an vor allem darin, am Leben zu bleiben. Und dafür muss er neue Fähigkeiten entwickeln, mächtige Waffen finden und Sponsoren, die ihn in einer perversen und intriganten Medienwelt unterstützen, gegen die Panem ein Kindergarten ist. Zum Glück hat er Donut dabei, eine Katze mit viel Erfahrung im Showbusiness und dem unbedingten Willen zum Erfolg. Habe ich schon viel von gehört, unter anderem von einer Booktuberin, der ich sehr vertraue. Somewhere in Summer von Tonja Krüger. Bei einem tragischen Unfall verliert Riley ihren älteren Bruder Scott. Während Riley noch in ihrer Trauer gefangen ist, erwarten ihre Eltern, dass sie Scotts Platz in der Firma der Familie einnimmt. Dabei hatte Riley ganz andere Pläne. Einzig Scotts bester Freund Caden würde sie verstehen, davon ist sie überzeugt. Aber der hat jeden Kontakt zu ihr abgebrochen. Wenige Monate später trifft sie Caden überraschend wieder. Er will mit Freunden zu einem Roadtrip quer durch die USA aufbrechen. Die Reise, die eigentlich Scott geplant hatte. Spontan schließt Riley sich der Gruppe an. Caden ist davon alles andere als begeistert. Denn was Riley nicht ahnt, ihr Bruder hat Caden ein folgenschweres Versprechen abgenommen. Das Reich der Dämmerung aus der Empire of the Vampire-Reihe von Jay Kristoff. Davon lese ich, glaube ich, nichts vor, weil es ist ja der dritte Band aus der Trilogie. Ganz kurz nur umrissen, es geht um eine sehr düstere Welt, die von Vampiren heimgesucht geplagt wird und wo die Sonne nicht mehr richtig scheint, weswegen die Menschen irgendwie versuchen müssen zu überleben. Und die ersten beiden waren schon sehr gut, es war sehr ähnlich zu Interview mit einem Vampir von Anne Rice und deswegen freue ich mich sehr, sehr doll auf den Abschlussband. Lucky, was ich dir sagen will, und Truly, was wir uns erträumen, aus der Junus Bay-Reihe von Dagmar Bach. Eine Schauspielerin, die in größter Gefahr schwebt. Ihr Bodyguard, der ein Geheimnis hat. Und ein magischer Ort, der Menschen scheinbar unwiderruflich zusammenbringt. Bailey Harris hat ihre Bucketlist im Griff. Publikumsliebling in einer angesagten Streaming-Serie, einen erfolgreichen Podcast, Spaß im Leben. Nur leider hat sie seit neuestem auch einen Stalker. Und zu ihrem Entsetzen wird ihr ausgerechnet Jackson als Bodyguard geschickt. Der Jackson, mit dem sie im magisch verzauberten Junos, einem kleinen Ort an der kalifornischen Küste, ständig aneinander geraten ist. Baileys Glückssträhne reißt schlagartig ab. Vor allem, weil Grumpy Jackson sie mit seinen sommerblauen Augen einfach nur rasend macht. Doch als sie vor größter Gefahr nach Junos flüchtet, erfährt Bailey etwas über Jackson, das ihr endgültig den Boden unter den Füßen wegreißt. Zoe ist gerade fertig mit der Highschool. Aufs College hat sie keine Lust. Viel lieber will sie in Junos bleiben. Blöd nur, dass es leider nicht so viele Jobs in Junos gibt, denn sie ist ziemlich knapp bei Kasse. Als Noah und Bailey eine Personal Assistant suchen, ist sie sofort Feuer und Flamme. Der perfekte Job für sie, denn sie kann ihn zumindest die meiste Zeit von Junos aus erledigen und Junos kann als Rückzugsort der beiden Stars geheim bleiben. Jetzt fehlt nur noch die große Liebe an ihrer Seite, dann wäre alles perfekt. Zoe ist mit Haut und Haaren Romantikerin. Warum sollte sie sich also nicht der Junos-Magie bedienen und selbst ein paar Karten an ihre zukünftige Liebe verfassen? Zoe schreibt eine herzzerreißende Nachricht, unterzeichnet sie mit Yours Truly und hinterlegt sie an einem geheimen Ort in Junos, bis jemand auf die Karte antwortet. Aftertaste von Daria Lavelle. Der Tellerwäscher Kostja kann Verstorbene ins Leben zurückholen. Für ein einziges Mal. Als er seine besondere Gabe entdeckt, eröffnet er in New York ein eigenes Restaurant, das trauernden Gästen Seelenfrieden verspricht. Etwas, wonach er sich selbst sehnt, seit sein ukrainischer Vater starb. Doch Kostjas Geisterküche bringt die Grenze zum Jenseits ins Wanken. Ausgerechnet seine neue Liebe Mara ist die einzige, die weiß, dass er aufgehalten werden muss. Denn sie sieht mehr als andere. So in etwa ist es geschehen von Sharon Dodua Oto. Sie sind auf dem Weg zum Timmendorfer Strand. Amata Haller und ihr Chef Heinz Brockhaus, der ihr angeboten hat, sie mit dem Auto dorthin zu fahren. Amata ist in Eile, ihre Mutter wartet, wie jedes Jahr am 3. Mai. An diesem Tag jährt sich der Untergang der Kap Arkona, jene Katastrophe gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, die ihr Großvater nur knapp überlebt hat. Die Hitze drückt auf die überfüllten Straßen, die Fahrt wird immer länger, Brockhaus redet ununterbrochen und Amata verliert die Fassung. Am Ende des Tages wird Brockhaus nicht mehr leben und Monate später wird Amata vor Gericht stehen. Ist eine Novelle, hört sich aber super interessant an. A Recipe for Rivals aus der Hearts of Lux-Reihe von Bianca Wege. Regel Nummer 1, verliebe dich nicht in deinen Rivalen. Frisch getrennt und ohne Plan zieht Emma nach Leipzig für ein Volontariat bei einer Fernsehproduktion. Mit ihrem unausstehlichen Kollegen Levi soll sie, oder Levi, soll sie an einer Kochshow arbeiten. Nur einer von beiden kann übernommen werden. Harmonische Zusammenarbeit? Fehlanzeige. Emma und Levi wollen beide diesen Job mehr als alles andere. Selbst wenn das bedeutet, dass sie regelmäßig den anderen im Wettkampf überlisten wollen und dabei die eigentliche Arbeit vergessen. Zu Hause streitet Emma mit Levi weiter, denn er wohnt ausgerechnet in der Wohnung unter ihr. Da kann es schon mal passieren, dass sie Pakete öffnen, die peinlicherweise für den anderen sind oder plötzlich eine Taubenplage am Hals haben. Im Wettkampf um den Job ist schließlich alles erlaubt, außer sich ineinander zu verlieben. Doch das wäre einfacher, wenn zwischen Emma und Levi nicht eine Prise Romantik und ein großer Schuss Anziehung wäre. Das Buch sieht übrigens auch völlig crazy aus. Total bunt, total grell, richtig schön. Ich mag's. Das waren die Bücher, die ich 2026 sehnlichst erwarte. Wenn euch diese Episode gefallen hat, es gibt unfassbar viele weitere Vorjahresrückblicke von 2024 bis runter zu 2013. Hört da gerne mal rein. Mich würde natürlich auch sehr interessieren, wie euer Lesejahr 2025 abgelaufen ist. Konntet ihr Erfolge verbuchen? War es ein eher Mess-Lesejahr? Wie war es so? Gab's Tops? Gab's Flops? Gab's Empfehlungen? Wie waren so die Statistiken? Erzählt mir davon gerne als Kommentar unter dieser Episode auf buicherreich.net. Und jetzt kommen endlich die Versprecher. Macht's gut, bis zur nächsten Episode. Für Maya werden die Wochen auf Hawaii Wochen der Offenbarung und sie tut sich mit den Und damit auch von mir. Herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Hier halt das extrem. Scheiße. So gewappnet stellen sie sich Aris, der seine Fühler aber bereits tief in die misogynen, misogynen Gesellschaftsstrukturen der Schattengesellschaft ausgestreckt hat. Das teilt sich auf 12. Das ist erschienen im Aufbau-Audio-Verlag. Nachdem Clio aus Versehen eine Hassmail an Brin tatsächlich Der Mann hatte enorme Reichtücher. Eli übernimmt mit seinen Geschäftspartnern Klein, das Biotechnologie. Ein Fake-Boyfriend muss her. Wie deutsch kann man Fake-Boyfriend sprechen? Es geht in dieser Reihe um Ziva, eine begnadete und mit Magie begabte Waffenschmiedin, die eines Tages ein unfassbar machtvolles Schmerz schmiedet. Ja, was soll ich sagen? Brothers Best Freund. Ja, Best Freund. Es war mit kleineren erwähnten Abstrichen alles rund. Weltenbau inklusive Magiesystemen, Charaktere und Handlung. Alles auch gut ausbalanciert. Komm hier. Komm hier. Es war süß, es war locker leicht. Die Handlung der Doch Benedikt ist das Gegenteil von einem Tyrannen und Floran. Und ebenfalls frisch im Mai. Mordün! Willst du kommen oder nein? Gelesen von Sarah Dorsel und Leonard Holm. Nein. Und Leonard Hohm. Insgesamt aber ein wirklich schöner und gefühlvoller Roman, der perfekt ist für alle, die es gerade brauchen. Alle Emotionen. Insgesamt aber ein wirklich schöner und gefühlvoller Roman, der perfekt ist für alle, die es gerade brauchen, alle Emotionen zu durchleben. Was hat jetzt geknackt? Mann! Gelesen von Johanna C. Händner, hat 45 Ergebnisse auf Audible und hat sehr gut gelesen. Kannte ich aber noch nicht, meine ich. Das Gefühlschaos brust aus. Außerdem im Zug der Prinz, ein Schüler, der momentan austestet, wie manipulativ er eigentlich sein kann und der einen viel jüngeren Mitschüler vom Schuldach ins Koma gestoßen hat. Von mir für diesen Band 4 Sterne. Wir haben uns getroffen. So, jetzt könnte man ja denken, wow, sie hat 13 Titel gelesen. Da ist bestimmt der Sub total gestrumpft. Wie geil.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.